Herzlich willkommen zu Studierende Sexy, dein Podcast für jeden Studierenden da draußen, der jeden Montagmorgen um 7.15 Uhr noch Bock auf eine geile Motivationsrunde hat, Tipps und Tricks und sonstigen Blödsinn rund ums Studium. Ich habe heute jemanden dabei, die scharfe Granate, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, die gute Sandra. Das ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir und mit der schnacke ich heute mal ein bisschen. Aber bevor du dir jetzt denkst, geil, ich habe Bock auf Sandra, aber ich hätte auch Lust, hier mal so in dem Podcast mitzuwirken, vom Andi ein bisschen ausgefragt zu werden. Unten in der Podcast-Beschreibung findest du ein Google-Formular, das füllst du aus und dann melde ich mich bei dir und freue mich auf dich. Aber mit all dem Blödsinn aus dem Weg, liebste Sandra, es ist wunderschön, dein Näschen zu sehen. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Ja, sehr gut. Es freut mich, heute hier zu sein und ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen und hoffe, dass den Studierenden draußen was hilft.
Absolut. Ha, ich bin begeistert. Wir machen das immer wie folgt hier. Du stellst dir folgendes Szenario vor. Du bist jetzt soeben mit deinen kleinen Füßchen in ein Auto eingestiegen. Und das ist ein Blablacar-Auto. Und ihr fahrt gemeinsam von mir aus hoch zu deinen Eltern. Und da ihr da ein bisschen im Auto sitzt, fragt dich dein Gegenüber, ja, Sandra, was hast du eigentlich studiert und warum?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich TUM BWL studiert. Darunter können sich die Leute mal ein bisschen wenig vorstellen. Das kann man sich so denken, es waren 70% Management, wo man sich aussuchen kann aus Finance, Entrepreneurship, Marketing und 30% Technik. Auch da konnten wir uns aussuchen, Informatik, Maschinenbau, Chemie, alles, was so das Herz begehrt. Und das habe ich erst im Bachelor gemacht und jetzt bin ich so in den letzten Zügen von meinem Master.
Oh.
Warum ich das gemacht habe, puh, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Endeffekt war die Entscheidung so ein bisschen, reines BWL war mir irgendwie ein bisschen zu trocken und ich dachte mir so, oh, in der heutigen Zeit, wo gerade Digitalisierung immer wichtiger wird, ist so ein Technikaspekt nie schlecht. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch Informatik als Nebenfach zu nehmen und ich glaube, es war an sich so in Anbetracht auch mit Jobwahl eine gute Entscheidung.
Das heißt, als du damals dir gedacht hast nach deinem Abitur, was studiere ich denn, hast du schon in die Brille geguckt, was könnte denn zukünftig gefragt werden?
Ja, gut, man muss sagen, der Weg war noch ein bisschen nicht ganz so geradlinig, weil nach meinem Abitur habe ich nämlich erstmal Mathe studiert.
Oh,
Und habe
Klassiker,
dann,
macht jeder.
ja, war ein bisschen naiv, glaube ich. Und naja, also was heißt naiv? Aber ich dachte mir während dem Abi so, ach, Mathe, das kannst du richtig gut. Ich habe es geliebt zu rechnen. Dann kam ich in die Uni und dachte mir so, ja, Mathe hat mit allem zu tun und nicht damit, dass wir irgendwas rechnen, sondern wir haben alles bewiesen und das war wirklich für mich überhaupt nichts. Hab dann mein Studium sehr schnell abgebrochen, also das heißt sehr schnell nach einem halben Semester und hab dann beschlossen, ich gehe erstmal 5 Monate zu McDonald's.
Wirklich?
Hab dann da gearbeitet. Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Und dann im Anschluss habe ich meine Ausbildung gemacht, 2,5 Jahre lang zur Kauffrau für Büromanagement. Und danach bin ich dann erst bei BWL gelandet. Also es war nicht ganz so geradlinig, wie man sich das so vorstellt. Aber ja, nach meiner Ausbildung war dann schon so ein bisschen zukunftsorientiert. Was kann man in die Richtung machen und was ist so der nächste Step nach einer Ausbildung und wie kommt man auch am Ende möglichst weit voran?
Ich würde gern die Frage adressieren, die jeden gerade brennend interessiert. Und das ist, dürft ihr McDonald's-Mitarbeiter die Burger essen, wenn sie nicht verkauft werden, oder müsst ihr sie wegschmeißen?
Wir durften sie tatsächlich essen, weil ich meine, es gibt ja diese ganzen Haltbarkeitssachen und die dürfen ja nicht ewig da rumliegen. Und dann
20
durften wir sie
Minuten, glaube ich, ne?
tatsächlich, ja, also man muss sagen, ich war relativ viel im McCafé, aber auch da bei den Kuchen gilt ja dasselbe, dass alles genau geschaut werden muss, wie lange darf es in der Auslage liegen. Und das ist natürlich schon schade, wenn man sieht, wie viel weggeschmissen wird, aber teilweise haben wir dann einfach die Produkte hinten in den Mitarbeiterraum gestellt und dann durfte sich halt jeder nehmen.
Ach echt?
Und ja, was willst du machen? Also ich meine, natürlich schaut man schon, wenn man zum Beispiel die Ware auftaut, wie viel könnte ich grob gebrauchen, aber an manchen Tagen läuft es ja besser, manchen schlechter. Und es sollte ja nie das Ziel sein, Sachen wegzuschmeißen, deswegen haben es dann die Mitarbeiter bekommen. Aber man muss auch ehrlich sagen, wenn du den ganzen Tag vor der Fritteuse stehst, dann ist deine Lust auf so einen Burger manchmal nicht mehr ganz so groß.
Glaube ich. Oh Mann, oh, das sollte ich schon immer mal wissen. Gut, die Folge hat sich gelohnt. Ich bedanke mich. Ich bin... Nein, kommen wir zurück zu dem Thema. Du hast ein halbes Semester Mathe studiert und hast dann gesagt, okay, das ist nichts für mich, ich breche ab. Wie kam diese Realisationsphase? Woher wusstest du, dass es wirklich das Falsche ist? Weil es gibt den ein oder anderen Studierenden da draußen, der studiert vielleicht auch wieder im ersten, zweiten, dritten Semester. Und denkt vielleicht auch nach, breche ich ab oder nicht. Deswegen würde ich gerne mal so deinen Gedankengang dahinter wissen und wie du dann daraus aus der Situation weitergeplant hast.
Also ich muss sagen, ich glaube, es gibt viele, die sich überlegen, ich breche irgendwann ab und das am Ende dann doch durchziehen. Also ich hatte auch eine Freundin, jetzt hat während meinem BWL-Studium Bachelor, die war, also ich glaube, es gab kein Semester, wo sie nicht überlegt hat, breche ich ab oder mache ich es weiter. Und sie hat es am Ende dann durchgezogen und sich danach dann nochmal entschieden, was komplett anderes zu studieren. Bei mir muss man sagen, ich bin sehr konsequent in meinen Entscheidungen. Ich merke, irgendwas taugt mir nicht und ich versuche es dann zu ändern. Und für mich ist dann nie so die Sache, ich bleibe Jahrhunderte in irgendwas und quäle mich da jetzt durch, sondern ich war dann recht schnell so, nee, okay, komm, das ist das Falsche. Also man muss sagen, ich habe da angefangen, ich war gerade 18, und ich war, also ich glaube, den ersten Monat habe ich wahrscheinlich durchgefeiert. Also das kann man offen und ehrlich sagen, wie es so war. Also so den ersten Monat von meinem Bachelorstudium habe ich sehr viel Party gemacht, weil es ist ja auch irgendwie, du lernst Leute kennen, du gehst aus, du hast Spaß, du bist irgendwie noch jung, so kannst das erste Mal richtig feiern gehen. Es war eine richtig coole Zeit. Und dann, ja, dann saß ich halt in den ganzen Vorlesungen drin. Meistens habe ich mehr gerascht und wirklich aufgepasst. Aber ich habe dann schon gemerkt, so der Professor hat da vorne Sachen hingeschrieben und andere haben dafür eine Begeisterung entwickelt, die habe ich einfach nie entdeckt. Also ich habe einfach gemerkt, dass da Leute gibt, die sich wirklich dafür begeistern können und da Spaß dran hatten, Stunden irgendwas zu beweisen. Und ich saß so da, dachte mir nur so, ja, wofür denn? Also ich habe da einfach für mich nicht den Sinn erkannt und habe dann auch mir überlegt, ja, was mache ich denn mit dem ganzen Spaß? Also ich meine, Rechnen schön und gut, aber am Ende vom Tag war mir dann auch irgendwie klar, so was mache ich denn am Ende von meinem Masterstudium? Also wenn ich jetzt das Mathe durchgezogen hätte, was mache ich denn damit? Und mir hat auch sehr der praktische Anteil gefehlt. Also habe ich auch irgendwie gemerkt, so ich lerne da was, aber ich weiß nicht, wo ich es so wirklich anwenden kann. Und habe dann schon so die ganze Zeit immer ein bisschen geschaut, so naja, was wären denn die Alternativen zu einem Studium? Und da muss man auch irgendwie sagen, ich habe während dem Abi, da haben die Schulen keinen guten Job gemacht. Bei uns war wirklich so, wir hatten Infoveranstaltungen von Privatunis und weiß nicht was allem. Aber dass wirklich mal jemand gesagt hätte, während dem Abi so, hey Leute, ihr könnt vielleicht auch eine Ausbildung machen, das hat mir irgendwie komplett gefehlt. Und meine Eltern, die haben mich auch nie zu irgendwas gedrängt. Also die waren da so völlig offen, so war nur so, Kind, mach, was dich glücklich macht. Aber ich glaube im Nachhinein, und ich glaube, das ist das, was ich, was heißt am meisten bereue, also ich bin froh, so wie mein Leben gelaufen ist, hätte ich mich während dem Abi aktiver damit auseinandersetzen müssen, ob nicht gleich eine Ausbildung sinnvoll gewesen wäre, weil mir diese praktische Erfahrung im Nachhinein unglaublich geholfen hat. Das ist mal Punkt eins. Und also ich kann jedem Studierenden, der sich überlegt und da so drin sitzt, so erstes, zweites, drittes Semester und sich denkt so, Himmel, Herrgott, was mache ich hier? Sich mal hinzusetzen und wirklich zu überlegen, Punkt eins, was kommt, also was macht man am Ende vom Tag mit dem, was man gerade studiert? Also kann man sich überhaupt vorstellen, in dem Bereich dann tätig zu werden? Und Punkt zwei, so, wenn man sich dafür entscheidet, das durchzuziehen, so will man sich das wirklich antun? Ich meine, es sind trotzdem 3 Jahre, die man dann da drin sitzt und vielleicht was tut, wo man überhaupt keine Lust drauf hat. Und Punkt drei, was man sich auch überlegen sollte, okay, wenn ich abbreche, was ist meine Alternative? Weil man muss sagen, meine Entscheidung, das Ganze abzubrechen, war sehr spontan im Skilift, das meinen Eltern auch im Skilift mitzuteilen. Und die haben mich natürlich dann angeschaut und waren so, ja, was machst du dann? Und ich so, weiß ich jetzt nicht, breche jetzt mal ab. Das sollte
Ui.
man sich auch wirklich so überlegen, so, wo geht's denn dann danach hin? Also, was ist denn dann das Richtige? So, man stellt vielleicht fest, so bei mir, ich habe festgestellt, Mathe ist es nicht, aber wenn du dir so in den Kopf setzt, ich studiere jetzt Mathe, dann ist es relativ selten, dass du dann so den Plan B in der Hinterhand hast. Und da muss man sich halt dann wirklich überlegen, so okay, was kann denn dann kommen?
Nee, so einen ausgeführten Exit-Plan hilft ja auch dabei, die Eltern dann zu überzeugen.
Ja, also Tipp am Rande, Skilift am Einstieg vom Skilift, wo man eine ganze Fahrt vor sich hat, ist ein falscher Zeitpunkt. War nicht so zu empfehlen. Ja.
Du bist doch so eine, du würdest Schluss machen am Anfang des Venice-Urlaubs.
Wahrscheinlich. Also kann es wirklich nicht empfehlen. Also man sollte das vielleicht an einem Ort machen, wo die Exit-Strategie schon irgendwie klar ist und man schnell wegkommt.
Okay. In deinem Fall also nicht vom Skilift springen. Okay, verstanden.
Nee.
Gut, du hast dann die Ausbildung gemacht und hast dann gesagt, alles klar, ne, Ausbildung schön und gut, aber trotzdem, ich möchte nochmal das Studium angreifen. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Man kann ja immer noch studieren, ne?
Ja.
Wenn man abgebrochen hat.
Ja, ich glaube, das vergessen auch irgendwie viele. Also im Endeffekt, ja, eine Ausbildung natürlich braucht auch unterschiedlich zwischen 2 und 3 Jahren. Aber danach kannst du halt immer noch weitermachen. Und es das heißt ja nicht unbedingt, dass du danach Vollzeit studieren musst. Ich meine, du kannst nebenbei studieren, du kannst da alle Wege gehen. Es ist ja nicht so irgendwie das Ende, sondern es ist ja gerade mal so der Anfang von der langen Reise, die du noch vor dir hast. Und mal jetzt sitze ich immer noch hier und studiere.
Hey, finde ich geil. Weil ich würde mal gerne mit dir über das Thema nach dem Bachelor Master reden. Das ist ja immer ein großes Thema für die meisten Studierenden. Mache ich einen Master? Mache ich nicht? Wie war das bei dir damals?
Es war eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Also man muss dazu sagen, ich war mit meinem Bachelor fertig, mitten während Corona. Und auch da muss man sich überlegen, was habe ich für Optionen. Entweder man macht, das haben von mir einige Freunde gemacht, einen Gap Year und in dem Praktika. Da war mir klar, so okay, ein ganzes Jahr Praktika. Weiß ich nicht, brauche ich nicht unbedingt, weil ich immer der Meinung war, mit meiner Ausbildung habe ich genügend praktische Erfahrungen, um wirklich wo anzufangen. Die zweite Alternative wäre gewesen, eine Festanstellung. War bei mir auch klar, möchte ich nicht, weil ich nicht wo anfangen wollte in Zeiten von Corona, wo alles digital ist, weil ich es unglaublich wichtig fand, wenn man den ersten Job hat, irgendwie in einem Team anzukommen, vor Ort zu sein, die Leute kennenzulernen. Deswegen habe ich das dann auch relativ schnell beschlossen, dass ich es nicht mache. Auch war es nicht eine gute Zeit, unbedingt Jobs zu finden. Und dann war eigentlich nur noch die Möglichkeit, einen Master zu machen. Und ich meine, man verliert ja dadurch nichts. Sagt mir so, okay, einen Titel mehr. Hätte ich ihn für mich gebraucht? Nein. Jetzt am Ende vom Tag bin ich vielleicht irgendwann mal froh, wenn das eine Stelle voraussetzt, dass ich den Master habe. Und das war eigentlich im Endeffekt dann ganz einfach so die Möglichkeiten, die ich hatte, und deswegen habe ich noch einen Master gemacht.
Ja, macht ja absolut Sinn, ne? Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass du danach direkt, keine Ahnung, deinen Traumjob gefunden hättest und nach dem
Voll.
Bachelor eingegangen wärst, dann macht's ja auch, ne? Muss man nicht machen.
Ja.
Aber in deinem Fall absolut. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast ein bisschen was mit Informatik studiert. Und was ist ein Informatikstudiengang mit Frauen? Kenne ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Aber war wirklich das Klischee so hart? 90% Männer, zwei Frauen?
Ja, also das trifft echt ganz gut zu. Also wir hatten ja auch Tutorien. Also man muss dazu sagen, ich hatte es dann nur in Anführungszeichen als Nebenfach, folglich war ich nicht in allen Informatikveranstaltungen, aber einen Teil hatten wir halt mit den Informatikern zusammen. Und jetzt sind wir als BWLer noch relativ gesegnet, einigermaßen viele Frauen zu haben. Dann kam ich in die Informatikfakultät und man muss schon sagen, wenn man da so ein bisschen, was heißt aufgetakelt rumläuft, aber so hohe Schuhe, kurzer Rock, schauen die einen schon manchmal an, als hätten sie gerade das erste weibliche Wesen auf der Welt gesehen.
Oh, ein Reh.
Ja, das ist schon immer ganz witzig und auch in Tutorien, also in unserem Tutorium, ich glaube, wir waren 2 Mädels oder ein Mädel, also ich weiß gar nicht, manchmal war ich da auch einfach alleine drin unter lauter Männern. Es war schon sehr witzig. Also, hey, da passieren einem schon Sachen, wo ich mir auch denke, so um Gottes Willen, habt ihr noch nie eine Frau gesehen? Also, es ist mir ein Rätsel, aber ja, jegliches Klischee wird da bestätigt.
Ja, alles klar. Kann man das dann als Frau ein bisschen nutzen? Bringt es Vorteile?
Notentechnisch, oder?
Ach, ich weiß nicht, wie tief wir reingehen wollen, Sandra. Das kannst nur dir. Von mir aus auch nur auf die Kommilitonen bezogen.
Ah, ich weiß nicht, ob es Vorteile bringt. Also, ich hatte einen super, super tollen Tutor, muss man sagen. Und der war wirklich, wirklich mega gut. Aber ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat, dass ich eine Frau war, ich glaube es nicht. Ich glaube, er hatte Mitleid mit mir, weil meine Kenntnisse wirklich nicht vorhanden waren. Deswegen hat er sich sehr viel Mühe gegeben, mir das alles zu erklären. Man merkt aber schon, also man, was heißt, man muss ein hartes Fell haben, aber ich habe schon gemerkt, ich saß da zwar mit zwei Freunden drin, die ich halt kannte, die haben auch mit mir geredet,
Sehr
aber
gut.
manch andere männliche Wesen, wenn du die angesprochen hast, die haben dir nicht geantwortet. So, die waren maximal überfordert damit, irgendwie so mit einer Frau zu reden, wo ich mir dachte, so Leute, bitte, bitte antwortet mir doch einfach nur. Ich habe doch nur eine Frage.
Und
Das
zwei
ist
Brüste.
schon, ja, mei. Tut mir leid, ich habe ja versucht, einen Bulli anzuziehen, dass man es nicht so sieht, aber nee, Spaß beiseite. Es ist schon, man lernt, was heißt, man lernt damit umzugehen. Aber ich meine, ich war immer konfrontiert mit vielen Männern. Man muss dazu sagen, während meinem Abi, wir waren zwei Mädels, 20 Jungs in der Klasse. Folglich habe ich früh gelernt, damit umzugehen, viele Männer um mich zu haben und auch mit denen zu kommunizieren. Ich bin da auch nicht auf den Mund gefallen, deswegen war es für mich gar kein Thema. Aber ich glaube, wenn man nicht so gewohnt ist, ist es schon eine Umstellung, wenn man überwiegend von Männern umgeben ist und die einzigste Frau ist. Es muss einem, glaube ich, schon bewusst sein. Ich habe auch teilweise bei uns, ich habe es selber nie erlebt, aber Geschichten gehört, wo die Frauen ausgepfiffen wurden in Hörsälen, wenn die Fragen gestellt haben, wo die Frauenquote so gering war. Und das muss einem schon, was heißt bewusst sein, aber da muss man einfach ein hartes Fell haben und sich sagen, so Himmel, Herrgott, wenn ihr so dumm seid, dann ist das nicht mein Problem. Und
Geil, Frauenpower, finde ich gut.
ja, also sie erst beschweren sich, dass sie zu wenig Frauen haben und dann gehen so mit den Frauen um, die sie haben. Da müssen sie sich auch mal überlegen, was sie eigentlich wollen.
Ach, schön, Sandra. Weißt du, apropos ausgepfiffen werden. Ich weiß ja, dass du viel gereist bist in deinen Studienzeiten. Hattest du Auslandssemester, Semesterferien? Wie bist du so rumgekommen? Erzähl doch mal.
Ja, ich habe tatsächlich das Studium schon aktiv genutzt für meine Reisen. Ich war im Bachelor in China im Auslandssemester für 5 Monate.
Geil.
Und im Master war ich jetzt halt in Korea für 4, 5 Monate, im Anschluss noch in Indonesien und in Singapur. Und ja, ich habe die Zeit schon ganz gut genutzt. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Alles klar. Wie ist denn das, ins nicht-europäische Ausland zu gehen, im Bachelor und im Master? Wie läuft das finanziell ab? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, also das ist natürlich wirklich ein Aspekt. Man muss sagen, als ich mich im Bachelor beworben habe, war bei mir so ein bisschen die Frage, Punkt 1, welche Sprachen kann ich überhaupt? Es war bei mir nicht so viel, Deutsch und Englisch. Und Punkt 2, wie finanziere ich das Ganze? Und dadurch sind halt wirklich schon so Länder wie Amerika, Kanada, Australien einfach ausgeflogen. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich es finanzieren soll. Es ist einfach immense Summen, die auf einen zukommen, vom Flug angefangen bis hin zu Lebenskosten. Und dann ist halt Asien so ein bisschen übergeblieben. Und für mich war klar im Bachelor irgendwie, dass ich ins europäische Ausland wollte. Und bin dann so dadurch in China gelandet. Und
Du
du
meinst
musst
ins nicht-europäische Ausland?
ja, ins Nicht-Europäische. Ja, und bin dann in China gelandet und da habe ich alles selber finanziert. Also du kriegst kein irgendwie Erasmus, sowas gibt es für irgendwie China nicht unbedingt. Was man beantragen kann, das habe ich allerdings nicht bekommen, ist Auslands-BAföG. Also das ist zumindest eine Möglichkeit, dass man so ein bisschen finanzieren kann. Ich habe in China tatsächlich, das wusste ich aber nicht, noch ein Stipendium bekommen, weil ich Europäerin war. Habe ich auch nicht weiter hinterfragt, habe ich einfach genommen. Und
Und
man
wie
muss
viel spricht
sagen,
man das so?
also
Weißt du es
ich
noch?
weiß gar nicht, was es war. Es war gar nicht so wenig, ich glaube 400 Euro oder so, was im Endeffekt die Wohnheimskosten fürs ganze Semester waren. Ja, also das war schon, das Wohnheim war super, super günstig. Also ich habe sehr wenig gezahlt, ich glaube 80, 90 Euro im Monat.
Nichts.
Ja, also deswegen, man muss halt auch sagen, es war in China halt auch leicht, also nicht leicht, aber einfacher zu bezahlen, als wenn ich jetzt irgendwie nach Singapur oder so gegangen wäre. Das heißt dann irgendwie fürs Leben gleich mal 600, 700 € im Monat. Und so war das direkt von der Uni angeboten. Folglich musste man da auch nicht kilometerweit zur Uni fahren. Und es war eigentlich optimal organisiert. Sonst auch das Leben war super günstig. Also ich konnte auch innerhalb, ich habe glaube ich fürs gesamte Auslandssemester in China 2.500 € ausgegeben oder so.
Das überlegen für 5 Monate Spaß haben.
Ja. Und man kann nicht sagen, dass ich groß sparsam unterwegs gewesen wäre. Also ich meine, ich bin in China viel rumgereist, habe da viele Ausflüge gemacht. Gut, ich meine, ich war jetzt hier nicht im Fünf-Sterne-Hotel, aber also es war nicht so, als wäre ich den ganzen Tag daheim gesessen, sondern ich habe auch viel damit erlebt.
Wie läuft denn dort so ein Studienalltag ab? Kannst du mal eine Revue passieren lassen?
Also sehr, sehr unterschiedlich zu Deutschland, muss man sagen. Die haben Anwesenheitspflicht, was schon mal einen großen Unterschied macht.
Ui.
Ja, und das fließt tatsächlich mit in die Note ein. Ich hatte 3 Kurse, 4 Kurse. Und im Endeffekt gehst du dahin, meldest dich, dass du da bist, unterschreibst da, deine mündlichen Beiträge werden auch noch in die Note mit inkludiert. Also kannst nicht einfach da sitzen und denken, ach,
Ist ja
heute ist
wie
ein
in der
schöner Tag.
Schule,
Ja,
wie in der
es ist
Schule.
wirklich wie ein Schulsystem. Und was die größtenteils haben, die haben mehr so, also die haben nicht so diesen klassischen Frontalunterricht, sondern mehr so projektbezogen. Also sie haben da wirklich teilweise Experimente gemacht, was in meinem BWL-Bereich relativ gering ist normalerweise. Und es war wirklich irgendwie eher so praktisch angewendet. Also mir hat es viel besser getaugt als in Deutschland, muss man sagen. Es war so voll meins, so ein Schulsystem zu haben. Und auch am Ende vom Semester war, in einem Fach habe ich eine Prüfung geschrieben oder in zwei. Aber die hat nicht so viel gezählt, sondern wir mussten halt so einen Bericht schreiben und eine Präsentation am Ende vom Semester halten, was super entspannt war, weil ich meine, das kriegst du schon irgendwie hin, so als Gruppenarbeit. Und dadurch, dass, man muss ja dazu sagen, das Wohnheim hatte keine Küche. Folglich sind wir da erstmal frühstücken gegangen in der Kantine, dann sind wir halt zu unseren Vorlesungen, dann sind wir Mittagessen gegangen in der Kantine, wieder zu den Vorlesungen. Und dann halt Abendessen gegangen und ich hatte halt meine Kurse so, dass ich gut reisen konnte. Folglich hatte ich Freitag frei. Und ja, es war eigentlich ganz entspannt.
Leute, rechnet mal zum Spaß mit. Die Frau geht früh brunchen, okay, Entschuldigung, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, reist und hat monatliche alle Kosten dort und kommt auf 5 Monate auf 3.500 €.
Ja, man
Das
muss
ist
sagen,
mir
das
zu
Mittagessen, das hat
wenig.
halt maximal 1 € gekostet. Und das war nicht irgendwas, das wollte ich schon sagen, Geißeliges, ich muss hier Hochdeutsch sprechen, irgendwas nicht Genießbares, sondern das waren halt wirklich teilweise so Enten mit irgendwie Reis dazu, also richtig gutes Essen.
Genau, halte ich
Ja.
zurück. Das ist ein deutscher Podcast. Ja, cool. Okay, also China, geile Erfahrung, empfiehlst du jedem. Wie war
Ja.
denn das dort, feiern zu gehen? Oder ist man da nicht als Europäer eine Art Attraktion?
Also China feiern gehen ist wirklich 10 von 10. Also naja, was heißt 10 von 10? Aber als Westlicher ist man da wie so ein VIP-Gast. Du kommst umsonst meistens in die Clubs rein, du kriegst die Getränke umsonst. Ja, manchmal darfst du irgendwelche Fotos machen und denkst dir nur so, ich weiß jetzt nicht, was sie mit einem Foto von mir haben wollen, aber von mir aus stellen sie es irgendwo aus. Aber man muss sagen, feiern gehen richtig gut. Also die haben auch, die Chinesen gehen ein bisschen komisch feiern, wenn man das so sagen darf. Die sitzen da und spielen irgendwelche Würfelspiele, das habe ich nie verstanden. Ja, das ist irgendwie eine ganz wilde Taktik. Die vertragen auch wirklich nicht viel Alkohol. Ich dachte immer, das wäre ein Klischee, aber die vertragen es einfach echt nicht. Und die Westlichen sind halt dann auf der Tanzfläche. Aber das ist für so einen Club echt eine Auszeichnung, wenn da viele westliche Weiße drin sind. Also das ist für die irgendwie. Und die machen da auch wirklich Unterschiede. Also wirklich, wenn du da als Deutsch ausschauen, dahin gehst, dann kriegst du mehr, als wenn du jetzt halt irgendwie aus, keine Ahnung, Lateinamerika kommst. Da haben die teilweise echt Abstufungen gemacht, wo ich mir dachte, so Himmel, Herrgott, ich weiß jetzt auch nicht, was ich so Besonderes mache, aber ich kann hier gerne im Club rumstehen, wenn sie das glücklich macht. Das ist schon echt ein Unterschied. Also, das habe ich auch noch nie erlebt.
Mensch, wenn man dann so zum Deko-Element für den Club wird. Finde
Ja,
ich
sag mal, ein
gut.
neuer Job.
Finde ich schön. Nach China oder China, wie man es ausspricht, ist ja egal. Warst du noch mal im Auslandssemester? Wie war das so? War das ganz anders?
Tatsächlich ja. Aber man muss auch dazu sagen, das erste Mal Auslandssemester so in China, ich war ultra nervös. Ich meine, ich bin nie wirklich von daheim weg gewesen. Also ich meine, ich bin in München geboren, München aufgewachsen. Ich habe mich hier aus meiner Heimat nicht rausbegeben, groß. Und dann so das erste Mal Asien. Und ich meine, Peking ist einfach eine Großstadt mit Millionen von Menschen und riesig. Es war schon ein krasser Kulturschock. Also ich hatte da auch mit Heimweh zu kämpfen, weil ich auch wusste, dass ich über Weihnachten nicht daheim bin. Das war für mich schon erstmal nicht so leicht. Also das war schon in China wesentlich anders. Und irgendwie in Korea, da war es irgendwie so selbstverständlich. Also ich habe mir da überhaupt gar keinen Stress gemacht. Ich bin da auch sehr tiefenentspannt in Korea angekommen. Und obwohl irgendwie das auch so ein bisschen während Corona war, folglich gab es da noch einen Test, den man machen musste und 5000 verschiedene Zertifikate, die man irgendwo abgeben musste, war ich irgendwie einfach richtig entspannt, dass es schon irgendwie alles gut gehen wird. Und man hatte auch irgendwie gelernt aus dem Auslandssemester, also so die Dinge, die mich in China, sagen wir mal, gestört haben oder wo ich gesagt habe, oh, die würde ich nächstes Mal anders machen. Da, so bin ich, das hatte ich halt einfach für Korea schon alles. Deswegen war es irgendwie sehr easy going. Also es war sehr viel entspannter. Mit dem Land bin ich zwar nie so warm geworden wie mit China, aber ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Deswegen hatte ich auch in Korea eine unglaublich tolle Zeit.
Was ist dein Tipp für jemanden, der jetzt eher introvertierter ist, ein Auslandssemester sich traut zu machen, hinkommt, keine einzige Nudel kennt? Was soll der machen?
Also ich muss sagen, ich habe, und das habe ich auch aus meinem ersten Auslandssemester gelernt, da hatten wir, waren wir nur zu dritt von meiner Uni und es war eigentlich ganz praktisch, weil der hat uns halt alle angeschrieben und ich dachte mir schon so, ach ja, voll toll, dass es jemand macht, so finde ich richtig gut. Und dann quasi bei meinem zweiten Auslandssemester dachte ich mir so, boah, ich fand die Idee von ihm eigentlich richtig, richtig cool und habe dann so innerlich mit mir so einen Zwist gehabt, ob ich das jetzt auch machen soll oder nicht, weil ich bin zwar, glaube ich, schon manchmal eher extrovertiert, aber ich bin jetzt nicht so der Mensch, der normalerweise da alle anschreibt und sich denkt, so, ich organisiere jetzt hier irgendwas. Und dachte mir dann so in einem Moment der Langeweile so, okay, komm, schreibst du die alle an. In Korea waren wir tatsächlich 15 Menschen, die da hingegangen sind. Folglich war es schon eine ganze Menge. Und ich dachte mir so, okay, selbst wenn nur von nur zwei Menschen was zurückkommt, ist auch voll in Ordnung. Aber tatsächlich haben mir alle geantwortet und dachte mir so, ach Gott, jetzt hast du was angestellt, jetzt schreiben dir die alle. Aber es war ein Superstar dabei. Du hast dann so eine Gruppe zumindest, wo du weißt, okay, die sind alle in Korea. Wenn wir ein Problem haben, können wir zumindest so ein bisschen kommunizieren. So, selbst wenn du dich mit denen nicht anfreundest, ist es ja schon mal so ein bisschen ein Sicherheitsnetz. Und dann gerade im Auslandssemester, ja, ich weiß, bei Introvertiert ist man jetzt nicht so der Fan, irgendwie groß auf Menschen zuzugehen, aber es gibt so viele Veranstaltungen, gerade am Anfang, so Introduction Days und Campusführung und irgendwelche Ausflüge, so ich würde das einfach alles mitmachen. So irgendeiner ist schon dabei, wo man sagt, so, okay, es passt. Und was man sich halt auch immer irgendwie so im Hinterkopf behalten muss, es muss jetzt nicht der beste Freund fürs Leben werden. Das ist cool, wenn man den findet. Aber erstmal muss man sich für den halt für 3, 4 Monate verstehen und das kriegt man meistens, finde ich, hin.
Wie hast du dann die Kontaktdaten von denen bekommen, frage ich mich gerade.
Meine
Woher wusstest du
Stalking-Skills.
das? Ja, natürlich.
Nee, man muss tatsächlich sagen, unser Betreuer, die schicken extra so eine E-Mail raus, wo die die Kontaktdaten von allen gesammelt auflisten, dass man die anderen halt kontaktieren kann. Und so habe ich den halt allen ganz oldschool eine E-Mail geschrieben. Und ja, ich habe sie nicht gestalkt, keine Sorge.
Es gibt ein Diagramm, das kennen die meisten vielleicht gar nicht. Das stellt so dein persönliches Ich dar, dein Gemütszustand in einem Auslandssemester. Und das ist dann ganz am Anfang, stellt euch das wirklich wie so ein Berg jetzt vor und das geht jetzt halt hoch. Und da steigt ihr in den Flieger, ihr seid aufgeregt, ihr seid gehypt, ihr denkt euch Auslandssemester, geil, abgehen. Dann landet ihr dort, ihr merkt, da ist so viel Organisatorisches. Ihr kennt kaum jemanden, dann geht die Stimmung wieder runter, dann kommt plötzlich der Heimweh-Aspekt. Was mache ich hier überhaupt? Aber wenn man dann sich nicht zu Hause einsperrt, sondern rausgeht oder am besten noch jemanden hat, der einen anderen versucht rauszuziehen, dann geht das Gemüt wieder hoch und dann ist man in so einer High-Phase, man akzeptiert das Auslandssemester, hat Spaß und alles. Hattest du auch mal so eine Tiefphase? Also du sagtest ja vorhin Weihnachten.
Ja, also China definitiv an Weihnachten. Das war für mich das erste Mal weg von daheim. Das war schon irgendwie schwer zu wissen. Jetzt sitzen alle zu Hause, feiern Weihnachten und gerade China feiert ja gar kein Weihnachten. Also da war auch, ich liebe halt Weihnachten wirklich total. Und das war schon ein bisschen schwer für mich. Es war dann so November meine Tiefphase, wo es echt schwierig war, so, okay, wie reißen wir das Ruder jetzt nochmal rum? Aber auch daher, ich hatte dann einen guten Freund, mit dem ich viel gereist bin, und dann haben wir erstmal ein paar Reisen gebucht und dann war die Sache auch wieder geregelt, weil wir sind dann ein bisschen rumgekommen im Land und waren dann auch so, ja, und das und das machen wir alles, und dann war es irgendwie voll fein. Und in Korea, da hatte ich tatsächlich gar nicht so eine klassische Tiefphase. Da hatte ich irgendwie so meine vier Jungs und irgendwie, die haben mich ganz gut auf Trab gehalten. Da kam ich gar nicht so dazu, groß Heimweh zu bekommen. Also das hatte ich wirklich einfach gar nicht. Und eigentlich nur wegen den vier Jungs habe ich mich dann auch entschieden, Weihnachten wieder nicht daheim zu verbringen und mit denen zusammen noch nach Indonesien zu fliegen. Also deswegen, das war irgendwie gerade das Gegenteil. Da habe ich dann mein Auslandssemester sogar noch verlängert, weil ich irgendwie nicht bereit war, das Ganze loszulassen. Deswegen, also Korea hatte ich gar keine Tiefphase wirklich.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage, du sagtest gerade, du warst ein Münchner Heimkeks oder Münchner Heimleberkäse. Wie waren das mit deinen Englischkenntnissen? Hattest du da nicht
Ey.
Befürchtungen anfangs?
Nee, also mein Englisch, also mein Studium ist tatsächlich auch auf Englisch, deswegen hatte ich da nicht große Sorge, dass ich da nicht so viel verstehen werde. Sowohl China als auch Korea ist jetzt nicht bekannt dafür, dass die Menschen unglaublich gutes Englisch in dem Land sprechen. Aber ich meine, wenn beide nicht Muttersprachler sind, dann kannst du mit Händen und Füßen dem schon erklären, was du haben möchtest. In China habe ich tatsächlich ein bisschen Mandarin gelernt, folglich konnte ich ein bisschen mit denen reden. Korea, mit Händen und Füßen kommst du schon an alles, was du so brauchst. Bitte, danke, finde ich immer ganz wichtig, in der Landessprache zu können. Und hey, der Rest, den kriegt man schon irgendwie rum.
Ja, das kenne ich doch. Wenn Beispiel bei uns jemand ist, der kein Deutschsprachiger ist, zum Beispiel wir haben hier an der Uni einen, der ist aus Afrika, als ich dem was gegeben habe und der hat einfach Danke auf Deutsch gesagt, das ist immer lustig und schön und genauso, das zeigt ja auch, dass man die Kultur wertschätzt und respektiert und dann ist man auch herzlich willkommen, gell?
Ja, definitiv. Also, das finde ich irgendwie immer ganz wichtig, so ein bisschen Verständnis für die Kultur zu zeigen. Ist auch für die Leute dort schön. Und sonst, also, klar, wir machen alle ein Auslandssemester, um auch irgendwie ein bisschen zu feiern, Leute kennenzulernen, aber ein bisschen was will man ja auch mitnehmen. Deswegen, so Grundwörter fand ich immer ganz wichtig, dass man die kann, aber das ist irgendwie so mein Ziel für alle Länder, wo ich so hinreise.
Hast du also ein Buch, wo du dann alle die Länder, die du besucht hast, dir Bitte und Danke reinschreibst?
Tatsächlich google ich das echt davor. Also ich war jetzt auch in Kroatien und habe dann in der Busfahrt erstmal so eine Tabelle gesucht, was Bitte, Danke und Guten Tag heißt. Ja.
Ja, schön, finde ich cool. Weißt du, Sandra, du bist jetzt gerade in der Masterarbeit drinnen. Das schöne Thema Masterarbeit. Ah, wie läuft's denn so?
Ja, das ist wirklich phasenabhängig. Also man muss sagen, ich muss ja tatsächlich in einem Monat ungefähr abgeben. Man muss sagen, ich bin nicht der große Fan von wissenschaftlichen Arbeiten, überhaupt nicht. Aber ich habe mich jetzt auch bewusst zu meinen Eltern zurückgezogen, um da wirklich ungestört einfach schreiben zu können, mich zu konzentrieren und das einfach runterzuschreiben. Steht schon ein Großteil. Ein Großteil ist auch einfach in meinem Kopf und muss nur niedergeschrieben werden. Aber ja, man muss sich sehr viel selbst organisieren. Man denkt sich am Anfang so, ach, 6 Monate, das ist ja Ewigkeiten. Aber so ewig ist es gar nicht. Also schauen wir mal. Es wird zeitlich alles hinhauen. Und ich bin halt auch sehr perfektionistisch. Also ich will halt auch, dass alles schön ausschaut und perfekt sich liest und alles. Ja, ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich mir denke so, ach, Hauptsache steht was da. Aber ja, es läuft einigermaßen.
Du hast dich zu deinen Eltern freiwillig zurückbarrikadiert aus deiner schönen Münchner Wohnung.
Ja.
Warum denn das? Hast du so eine Ablenkung in München oder?
Ja, das Ding ist, Es ist schon sehr entspannt, wenn man bei seinen Eltern ist. Die bringen einem Frühstück, also nicht bringen, aber da steht
Das
schon ein
ist
Frühstück
so.
auf dem Tisch.
Entschuldigung, der Butler, der bringt das Frühstück. Danach wird durchgesaugt, das Bett wird gemacht.
Schön wäre es, wenn es so läuft. Nee, also es gibt halt Frühstück, Mittag, Abendessen, also muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich auch irgendwann was zum Essen sehe. Und es ist halt irgendwie schon sehr praktisch. Du sitzt einfach so im Büro, so es will keiner was von dir, also außer die Mutter oder der Vater, der da irgendwie regelmäßig reinschaut und schaut, ob du noch lebst. Aber ja, ich dachte mir, das ist eine ganz, also es ist halt sehr, ich bin hier auch einfach produktiver, ich weiß nicht wieso, aber es läuft hier besser als daheim. Aber daheim habe ich halt auch irgendwie nicht so den geregelten Tagesablauf. Hier kommt meine Mutter um 7, halb 8 ins Zimmer und erzählt mir, dass ich aufstehen muss. Da würde ich daheim ja noch nicht mal dran denken, überhaupt die Augen aufzumachen.
Du hast einen menschlichen Wecker. Das hatte ich ja schon ewig nicht mehr.
Ja, ich auch nicht, aber meine Eltern sind sehr konsequent. Wann es aufzustehen, wann man aufstehen muss, wann es Mittagessen gibt. Mittagessen gibt es Punkt 12. Ich habe es schon, also ich habe schon ein bisschen verhandelt. Meistens ist es jetzt eher eins. Abendessen Punkt 6.
Kommen wir mal kurz zu dem Thema. Du hast jetzt dann im Endeffekt in München, glaube ich, alleine gewohnt oder in der WG?
Alleine.
Jetzt kommst du zurück zu deinen Eltern. Manche fühlen ja diesen Gedankengang nach dem Studium oder während dem Studium sogar zu den Eltern zurückzuziehen. Grausam. Ist das für dich nicht auch jetzt das erste Mal die nächsten Tage ein Kulturschock?
Ja, tatsächlich, ich kann da jeden nachvollziehen, der sich das denkt. Es ist schon ein bisschen so ein Überwachungsstaat. Also, ja, sagen wir mal ehrlich, ganz jeder, der alleine wohnt, kennt es. Kannst dich frei ausleben, gehst abends irgendwo weg, erzählst dir eh keinem, triffst da ein paar Leute, da ein paar Leute, so hast dein eigenes Leben, kannst tun und machen, was du willst. Kann auch mal jemand vorbeikommen, ohne dass er groß drüber diskutiert wird, oder was heißt diskutiert wird, aber es kriegt halt keiner mit. So, wenn du bei deinen Eltern bist, dann wissen die halt genau, was du auf die Sekunde genau machst. Wenn da jemand anruft oder wenn da jemand schreibt, dann kommt da so, schaut dich jemand an und sagt, na, schreibt dir schon wieder jemand, wo du denkst, ja, Himmel, Herrgott, wo sind wir denn? Aber ja, es ist schon eine Umgewöhnung, aber ich meine, ich habe den Schritt ja bewusst gemacht und das ist auch eher, also was heißt eher, es ist temporär für 1, 2 Wochen. Und dann ziehe ich auch wieder meine eigene Wohnung, weil so Freiraum, Privatsphäre ist schon was sehr Schönes.
Ja, glaube ich dir sofort. Naja, dann bist du jetzt halt mitten in der Masterarbeit und sagst, du willst jetzt die Sachen aufs Papier bringen. Hast du dann genau einen Plan dir gemacht? Oder machst du das frei Schnauze?
Ich bewundere die Menschen, die das frei Schnauze machen können. Ich kann das nicht. Ich brauche für alles, was ich tue, einen Plan, weil ich brauche einmal schwarz auf weiß, was so zu tun ist, den ich abhaken kann. Das begeistert mich auch immer, wenn ich was abhaken kann. Und deswegen habe ich einen sehr detaillierten Plan, wo drauf steht, was noch alles so offen ist. Und das arbeite ich jetzt Schritt für Schritt ab. Und es läuft eigentlich ganz gut. Also das finde ich immer ganz praktisch, gerade wenn man irgendwann mal gar nicht mehr weiß, so wo stehe ich eigentlich gerade, dass man sich mal runterschreibt, so, okay, was sind denn noch meine Doings? Und gerade bei manchen Sachen habe ich zwar mal was hingeschrieben, aber bin noch nicht so zufrieden. Aber ich finde, manchmal muss man mal was hinformuliert haben, um es dann auch zu überarbeiten. Und da schreibe ich halt dann auf, so das noch überarbeiten, jenes noch überarbeiten. Das macht es dann schon für mich so ein bisschen eine Struktur irgendwie leichter.
Hast du dann einfach frei Schnauze diese Liste erstellt oder bist du vorher hergegangen, hast geschrieben, Schritte bei der Masterarbeit? Und dann hast du die Liste angeguckt.
Ich habe mir tatsächlich, aber das habe ich ganz zu Beginn von meiner Masterarbeit gemacht, weil es auch mein Betreuer verlangt hat, Work-Packages erstellt, wo genau drin steht, was für einzelne Punkte erledigt werden müssen und in welchem Zeitraum. Und die arbeite ich jetzt ab.
Oh, schön strukturiert vorher, finde ich gut.
Ja, sogar visualisiert in der Gantt-Chart.
Oh nein, ach du heiliges Nippelchen. Finde ich sexy. Sandra, ich würde mit dir am liebsten ja noch 24 Stunden schnacken, aber alles hat ein Ende und wie du schon immer sagst, die Wurst hat zwei. Möchte ich auf den Punkt zu sprechen kommen. Wir stellen uns jetzt folgendes Szenario vor. Nach diesem Podcast gehst du raus in die Welt, läufst zu deinem Metzger des Vertrauens. Gut, das ist ein Insider, die Frau liebt Fleisch. Und als du zum Metzger reingehen willst, geht diese Schiebetür auf Du läufst durch und plötzlich stehst du im Vorlesungssaal und da sitzt die kleine Sandra im ersten Semester, jetzt nicht von Mathe, sondern in deinem ersten Bachelorstudium. Was würdest du ihr ins Ohr flüstern? Tapezierstudium vielleicht. Besser schafft, schneller schafft, einfacher schafft. Oder allgemein vielleicht gibst du dir einen Hinweis, was sie unbedingt nicht machen sollte, was du im Nachgang bereust.
Ah, der Tipp, den ich der kleinen Sandra geben würde, nicht, dass ich jetzt so viel größer geworden wäre, ist Punkt 1, man soll sich nicht so stressen. Ich habe mich im Bachelor, war ich so erpicht darauf, unbedingt das in diesen 6 Semestern zu machen. Im Nachhinein denke ich mir nur so, der Stress war völlig umsonst. Manchmal sollte man einfach die Dinge ausprobieren, Praktika machen, Auslandssemester mitnehmen, sich einfach Zeit lassen. Das ist mal Punkt 1. Und man sollte sich nicht so reinstressen. Manchmal zerbricht man sich den Kopf um irgendwelche Noten, die im Nachhinein so völlig irrelevant sind. Das wäre wirklich der zweite Tipp, wo ich mir denke, so, was ich mir in den Kopf gemacht habe um irgendwelche Sachen, würde ich keinem empfehlen. Manchmal sollte man die Dinge irgendwie einfach entspannter angehen lassen. Und im Endeffekt, so die Studienzeit ist so eine der schönsten Zeiten im Leben, wo man einfach Spaß haben sollte, viele Leute kennenlernen sollte, rausgehen sollte und sich denken so, ich hatte eine coole Zeit und ich würde es genauso wieder machen.
Geil, das ist doch ein schöner Abschluss. Liebste Sandra, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Ich denke, in dieser Folge können einige Studenten definitiv was mitnehmen. Und wenn es nicht nur ist, geht ins Auslandssemester und schaut Asiaten im Club beim Würfelspielen zu. Ich danke dir, mach weiter so, wie du bist. Du bist eine coole Knutschkugel. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Masterarbeit weiterhin, gell?
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
Gut, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.